43, Vers 1. Da steht: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich lese es nochmal, weil er so bekannt ist. Hört genau hin. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesaja war Familienvater. Er und seine Frau hatten zwei Jungs. Und schon als Jugendlicher wurde er zum Propheten berufen. Über 40 Jahre lang war er Prophet und er überlebte vier Könige. Der letzte König war König Hiskia. Jesaja gilt als eines der größten Propheten im Alten Testament. Und er wird auch der messianische Prophet genannt, denn er hatte viel über Jesus Christus prophezeit. Das Buch Jesaja scheint also die Krönung aller prophetischen Bücher zu sein. Habt ihr das Jesaja-Buch mal von vorne bis hinten durchgelesen? Einfach durchgelesen? Es liest sich an wie zwei Bücher. Es liest sich wie zwei Bücher, zwei in einem Buch. Im ersten Teil wird uns über die Assyrer berichtet und wie sich das Volk nach einer Befreiung gesehnt hatte. Die Assyrer gewannen jeden Krieg. Sie breiteten sich aus. Und auch Israel blieb davon nicht verschont. Die Assyrer hatten also auch die Schlacht gegen Israel gewonnen. Und das Volk Juda war als nächstes dran. Das große Thema, also im ersten Teil des Buches, war für Jesaja die Befreiung der politischen Feinde. Das allerdings auch geistlich gesehen, die geistlichen Feinde. Im zweiten Teil geht es um prophetische Visionen. Ganz besonders die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft. Hier natürlich auch geistlich gesehen. Es ging ihm also um die Befreiung von Sünden und die Erlösung der Menschen. Jesaja sollte also das Volk auf Kurs halten. Es sollte sich unter Gott stellen. Und in diesem Teil können wir auch viele Verheißungen über Gottes Gnade entdecken. Oft werden diese Verheißungen unsere Lieblingstexte, die wir vielleicht auswendig gelernt haben. Wenn wir uns die Verse vor diesem Kapitel 43 anschauen, lesen wir, wie Gottes Volk ihn abgelehnt hatte und wie sehr Gott darüber nicht nur traurig war, er war es richtig sauer und er war enttäuscht. So sehr hatte sich Gott gewünscht, dass sein Volk ein Licht unter den Völkern sein sollte. Sein Volk sollte doch Gott zeigen. In der Bibel können wir aber immer wieder sehen, dass auch wenn sich Menschen von ihm abwenden, dass er ihnen immer wieder nachgeht. Auch hier in unserem Text. Den wollen wir uns jetzt endlich anschauen. Jesaja 43, Vers 1 fängt also mit den Worten an: Und nun oder jetzt aber. Diese Worte möchten signalisieren, dass hier also etwas Einschneidendes berichtet wird. Etwas, wo wir aufhorchen sollten. Achtung, hier gibt es gerade eine Kursänderung. Vorher können wir zahlreiche Rügen und von Kritik lesen. Aber jetzt kommen wir zu den Verheißungen. Also ein Richtungswechsel. Wir lesen also: Und nun, so spricht der Herr. In den vorigen Texten wurde über den Herrn gesprochen. Jetzt wird er selbst das Wort ergreifen. Übrigens gibt es viele verschiedene Wörter für Gott. Meistens sind es Namen, die ihn in irgendeiner Art und Weise beschreiben, wie zum Beispiel Herr der Herrscharen, Zebaoth, oder Gott mit uns, Immanuel. El Shaddai bedeutet allmächtiger Gott. Sein allumfassender Name ist allerdings, ich bin der Ich Bin. Für die Juden und die Israeliten war und ist dieser Name unaussprechlich, weil er so heilig ist. Er besteht tatsächlich aus 4 Buchstaben. YHWH. Ausgesprochen wahrscheinlich Yahweh. Alle diese verschiedenen Namen werden im Deutschen als der Herr übersetzt. Die Frage ist nun, wie können wir denn erkennen, dass sein allumfassender Name in unserer Bibel vorkommt? Wann ist dieser Name gemeint? In vielen Übersetzungen wird nämlich Ich bin der Ich Bin gar nicht markiert. Aber in vielen Bibeln ist es übersetzt mit der Herr und wird dann in Großbuchstaben geschrieben. In unserem Fall ist das also der Fall. Hier ist der heilige Name Gottes gemeint. Unser Text geht weiter und wir lesen, der dich geschaffen hat, Jakob. Jakob? Wer ist denn eigentlich Jakob? War er nicht derjenige, der seinen älteren Bruder Esau um sein Erstgeburtsrecht bestohlen hatte? Sie waren Zwillinge. Im 1. Mose 25, Vers 26 können wir im ersten Teil lesen, und ich lese nach der Basisbibel. Danach kam sein Bruder heraus. Mit seinem Händchen hielt er Esaus Ferse fest. Er wurde Jakob genannt. Esau war also der Erstgeborene. Aber er machte sich gar nichts aus diesem Recht. Ja, er verkaufte es sogar für ein Linsengericht. Esau wusste aber, dass er noch den besonderen Segen seines Vaters erhalten würde. Da kam ihm aber Jakob zuvor. Mit der Hilfe seiner Mutter hatte er sich diesen Segen dann von seinem fast blinden Vater erstohlen. Als Esau das dann mitbekommen hatte, wie betrogen er wurde, war er wild vor Wut. Er versprach, dass er Jakob umbringen würde. Ja, Jakob musste jetzt also schnell fliehen, sonst wäre das sein Ende. Nach einer langen Reise fand er Unterschlupf bei seinem Onkel Laban. Einige Jahre später war es Jakob, der betrogen wurde. Er wollte nämlich Rahel heiraten. Sie war die Tochter von seinem Onkel Laban und sie hatten vereinbart, dass er 7 Jahre für sie arbeiten sollte. Zur Hochzeit wurde ihm allerdings nicht Rahel präsentiert, sondern Lea, die ältere Schwester. Er war betrogen worden. Ach, aber sein Onkel hatte doch eine Lösung. Arbeite einfach noch für 7 weitere Jahre, dann kriegst du auch Rahel. Nun gut, das war es ihm wirklich wert. Er hat noch mal 7 Jahre gearbeitet. Und Rahel war dann auch seine Frau. Jakob war durch seine 2 Frauen und deren 2 Dienerinnen mit 12 Söhnen gesegnet worden. Hier war allerdings nicht alles eitel Sonnenschein. Ständig gab es Zoff. Egal, ob die Kinder sich stritten oder die Frauen sich um Jakob rissen. Alles gipfelte in dem versuchten Mord von Josef. Das hatte einen schweren Schleier auf die gesamte Familie gelegt. Wisst ihr, was Jakob bedeutet? Betrüger. Er betrügt. Oder auch der, der die Ferse festhält. Jakob war allerdings nicht sein Leben lang ein Betrüger. Schon als er bei seinem Onkel Laban gearbeitet hatte, war es ihm ernst mit Gott. Und er wollte zurück zu Esau gehen und er wollte reinen Tisch machen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, Jakob hatte große Angst vor diesem Treffen. Und in der Nacht davor war da plötzlich jemand und er hatte mit ihm gekämpft. Lass uns mal gemeinsam lesen. In 1. Mose 32, Vers 26 bis 30. 1. Mose 32, Vers 26 bis 30. Ich werde es aus der Schlachterbibel lesen und da steht: Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest nicht. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob hatte tatsächlich um sein Leben gekämpft und erhielt einen neuen Namen. Nun hieß er nicht mehr Betrüger, sondern Israel. Wisst ihr, was Israel bedeutet? Der mit Gott gekämpft hat, oder auch Gott wird kämpfen. Jakob hatte hier eine besondere geistliche Erfahrung gehabt. Sicherlich so etwas wie eine Neugeburt, eine charakterliche Veränderung. In der Bibel gibt es noch andere Menschen, die auch eine Änderung ihres Namens erfahren hatten. Abraham und Sarah zum Beispiel. Gott gab manchmal neue Namen, wenn der Menschen zu besonderen Aufgaben berufen hatte. Allerdings sollte die Änderung von Jakob zu Israel sehr weitreichend sein, bis in unsere Zeit. Einige Zeit nach dem Kampf mit Gott hat der Jakob seinen neuen Namen bestätigt. Wir können es nachlesen in 1. Mose 35, Vers 9 und 10. Und da steht: Gott erschien Jakob erneut und segnete ihn. Es war das zweite Mal seit seiner Rückkehr aus Mesopotamien. Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Das ist dein neuer Name, sagte er. Seine Nachkommen würden also seinen neuen Namen auch tragen. Es entstand das Volk Israel. Lasst uns zum Text zurückkehren. Jesaja 43, Vers 1. Wie geht's da weiter? Der dich geschaffen hat, Jakob. Hier wird beschrieben, oder vielmehr, was Gott gemacht hatte. Ich habe Konkurrenz. Aber nicht schlecht, ist ja keine schlechte Konkurrenz. Die Bibel ist immer das Beste. Der dich geschaffen hat, Jakob. Hier wird Gott beschrieben, oder vielmehr, was er gemacht hatte. Der dich geschaffen hat. Gott hatte diese Welt erschaffen und wunderbar gemacht. Heute können wir nur erahnen, wie die Erde direkt nach Gottes Schöpfung ausgesehen haben mag. Trotzdem erfreuen wir uns doch der Natur und der schönen Dinge. Gott erschuf also Jakob. Gott wollte Jakob und deswegen hat er ihn erschaffen. Obwohl er ein Betrüger war, war er von Gott gewollt. Gott segnete ihn nicht nur einmal, sondern zweimal. Einmal, als er seinen Namen änderte, und das zweite Mal als Bestätigung. Gott hat auch dich erschaffen. Er hat auch dich gewollt. Du denkst vielleicht, dass Gott vielleicht ein besonderes Auge auf Jakob hatte, weil er eben etwas Besonderes war und nun in den Plan von ihm hineingepasst hatte. Egal, dass er jetzt ein Betrüger war. Aber sei versichert, dass auch du von Gott gewollt bist. Und du deswegen von ihm erschaffen worden bist. Gott hat dich lieb und er hat ein besonderes Auge auf dich. Du bist ein besonderer Mensch und Gott sieht dich. Gott gibt auf dich Acht. Unser Text geht weiter. Da steht, der dich gebildet hat, Israel. Moment, hatten wir es nicht gerade von Jakob? Warum jetzt dieser Namenswechsel? Wer ist denn nun hier eigentlich gemeint? Gerade haben wir gesehen, dass Jakob ja umbenannt wurde zu Israel und Gott war Jakobs ständiger Begleiter. Jakob also lernte von Gott, ganz besonders nachdem er von Gott selber zu Israel umbenannt wurde. Jakob wurde von Gott gebildet. Aber es geht hier nicht nur um Jakob. Auch das Volk Israel wurde von Gott geführt und gebildet. Sie waren es nämlich, die die 10 Gebote auf steinernen Tafeln erhielten. Außerdem gab es auch eine Wolkensäule für den Tag und eine Feuersäule für die Nacht, die sie führen sollten, damit sie wissen, wo sie hingehen sollten. Viele Jahre später ernannte Gott Führungspersönlichkeiten, Könige und Propheten. Durch diese Personen konnte Gott das Volk unterrichten. Sie waren das Werkzeug, das Gott benutzt hatte, um ihnen zu helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und Jesaja war genau so ein Mensch. Er war ein Prophet. Gottes innigster Wunsch war es, dass sein Volk den umliegenden Völkern zeigen würde, wer er ist. Er wollte, dass alle Völker durch ihn gesegnet werden. Gott erschuf also nicht nur Jakob und seine Nachkommen, die dann Israel wurden, einfach nur, weil er Lust hatte. Nein, er hat ein Interesse an ihnen. Er beschäftigte sich mit seinem Volk. Er möchte, dass sie immer mehr über ihn wissen und ihn verstehen würden. Dadurch würden sie ihn lieben und anbeten. Als Resultat würde Gott sie unendlich segnen. Ellen White schreibt, dass Gott im Garten Eden Adam und Eva unterrichtet hatte. Von Anfang an war es Gott ein Anliegen, sich mit uns Menschen zu beschäftigen und uns zu zeigen, wer er ist. Das gilt auch für uns, für dich, für mich. Du bist Gott nicht egal. Er möchte dich lehren. Er möchte, dass du mit ihm gemeinsam wächst. Wir können schon viel über Gott in der Bibel erfahren. Wir sollen aber die Bibel gar nicht alleine lesen, sondern Gott wünscht sich, dass du ihm erlaubst, dass er dir seine Gedanken gibt. So können wir Gott immer mehr kennenlernen und es entsteht etwas sehr Kostbares. Eine Beziehung. Gott bildet uns durch den Heiligen Geist, der in uns wohnen möchte. Er lehrt dich und mich täglich, wenn wir es nur wollen. Lass uns ihm unser Leben geben, damit er es genauso lenkt und formt, wie es für uns am besten ist. Lass uns mal weiterlesen, was die nächsten Worte in unserem Text sagen. Jetzt fängt Gott in unserem Text nämlich an zu reden und er sagt, Fürchte dich nicht. Wirklich? Wie kann Gott sowas sagen? Die Assyrer waren stärker als je zuvor. Sie hatten Israel platt gemacht und Juda war als nächstes dran. Es waren echt schwierige Zeiten. Die nackte Angst hatte sich breit gemacht und Gott fordert Israel auf, sich nicht zu fürchten. Es fühlt sich an, als wenn Gott die Situation verkennt. Wie sollte man sich hier nicht fürchten? Gerade haben wir gehört, dass Gott das Volk Israel gebildet hatte, also unterrichtet hatte, sie also beschützt hatte. Er war ihr König, ihr Beschützer. Gott wollte, damit das Volk Israel daran erinnern, dass sie sich auf ihn verlassen können. Er ist ihr sicherer Fels. Welche Bedrohung erfährst du in deinem Alltag? Wer sind bei dir die Assyrer? Auf der Arbeit wirst du geschnitten. Die Preise steigen immer weiter und du weißt nicht, wo das noch enden soll. Sowieso weißt du gar nicht, wie du mit deiner neuen Krankheit umgehen sollst. Oder das ständige Gedanke mit deinem Ehepartner zehrt an deinen Kräften. Das Kriegsgeschrei um uns herum ist auch immer wieder laut. Das ganze Leben ist ein Kampf und so extrem wankelmütig. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Lege all das in seine Hand. Er wird sich darum kümmern. Sei du gelassen und schaue zu, wie er die Dinge für dich meistert. Gib du nur dein Herz ihm. Gott gibt sogar noch einen Grund, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen. Lass uns zurückkehren zu unserem Text und das weiterlesen. Da sagt er, denn ich habe dich erlöst. Okay. Erlöst wovon? Ganz eindeutig war Jakob ja ein Betrüger. Jakob trug seine Schuld. Diese Schuld war sehr schwer. Aber Gott hatte ihn erlöst. Gott hatte diese Schuld auf sich genommen. Als Gott seinen Namen änderte und ihn segnete, wusste Jakob, dass er von seiner Schuld befreit war. Er war von dieser Schuld losgelöst worden. Deswegen konnte er nämlich am nächsten Morgen auch Esau entgegengehen und sie hatten sich versöhnt. Jesus Christus ist der Schlüssel, warum wir von unseren Schulden, unseren Sünden befreit sein können. Er starb für uns den ewigen Tod, für unsere Sünden. Eigentlich müssen wir diesen Tod sterben. Das ist unsere Erlösung oder vielmehr, er ist unsere Erlösung. Nehmen wir es doch einfach an. Gibt es einen Grund, dieses große Geschenk nicht anzunehmen? Zögerst du? Wusstest du, dass Jesus auch gestorben wäre, wenn nur du als einziger Mensch dieses Geschenk angenommen hättest? Seine Liebe für dich ist so unendlich groß, dass sie nicht in Worte auszudrücken sind. Fürchte dich nicht. Wir werden also keine Angst haben, weil Gott uns von der Last unserer Schulden befreit hat. Und jetzt spricht Gott noch weiter. Er ist noch nicht fertig. Er sagt hier in Jesaja 43, Vers 1, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Okay, also jetzt geht's ans Eingemachte. Es wird nun wirklich sehr persönlich. Gott hatte tatsächlich Jakob bei seinem Namen gerufen. Nicht nur das, sondern er hatte ihm auch einen neuen Namen gegeben. Gott ruft hier nicht einfach irgendjemanden, sondern er ist hier sehr spezifisch und individuell. Es geht Gott um den einzelnen Menschen und mich versetzt das in Erstaunen und Ehrfurcht. Gott ruft dich und Gott ruft mich und das sogar beim Namen. Ich heiße Susanne und ihr heißt Ute, Martin, Ina, Beate. Persönlicher geht es doch nicht. Man könnte meinen, mehr geht nicht. Gott setzt aber hier noch einen obendrauf und er sagt, du bist mein. Wow. Wisst ihr, was das bedeutet? Jakob, beziehungsweise das Volk Israel, hatte einen Platz. Es hat einen Platz bei Gott, eine Heimat, ein Zuhause. Da gehört es hin. Das Volk Israel gehört Gott und gehört zu Gott. Hier wird eine Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel aufgezeigt. Manchmal sagen Thilo und ich, er gehört mir oder ich gehöre ihm. Das drückt aus, dass wir eine tiefe Beziehung miteinander führen, die geprägt ist aus Sicherheit und Liebe. Gott möchte die innigste und intensivste Beziehung mit dir haben. Du sollst dich sicher fühlen und du wirst dich geliebt fühlen und geliebt wissen. Denn du bist hier zu Hause. Hier ist Heimat. Zum Schluss möchte ich euch ermutigen, diesen Text für euch persönlich anzunehmen. Er enthält meiner Meinung nach den Erlösungsplan. Nehmt diese 6 Aussagen mit in euren Alltag. Nummer 1. Gott sucht die Verbindung zu dir. Nummer 2. Gott will dich und hat dich deswegen erschaffen. Nummer 3. Gott schenkt dir Wissen und Weisheit. Nummer 4. Gott hat dich und mich von unseren Sünden erlöst. Deswegen brauchen wir keine Angst zu haben. Nummer 5. Gott schenkt mir und dir ein Zuhause direkt bei ihm. Nummer 6. Ich gehöre zu Gott und ich bin bei ihm geborgen. Gibt es bei euch einen Punkt in eurem Leben, an dem ihr sagen könnt, ja, hier habe ich Gott ganz persönlich erfahren und es ist etwas passiert, wo ich sagen kann, ich weiß, dass ich erlöst bin. Gott hat mich losgesagt von meinen Sünden. Ich bin frei. Ich gehöre ihm. Er liebt mich und er segnet mich und deswegen bete ich ihn an. Als Jakob mit diesem Mann gerungen hatte und er einen neuen Namen erhielt und gesegnet wurde, nannte Jakob diesen Ort Penuel. Was bedeutet? Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Hast du diesen Punkt vielleicht noch nicht erreicht, nicht erfahren und fühlst dich noch als ein Betrüger, als ein Jakob? Dann lass dich von Gott finden, sodass er dich segnen kann. Er möchte, dass du von einem Betrüger zu einem Sieger durch Gott wirst. Lasst uns unseren Text noch einmal lesen. Warum ersetzt ihr nicht einfach den Namen von Jakob und Israel mit eurem eigenen Namen? So wie dieser Text ganz persönlich und wird ins Herz eingehen. Ich werde ihn vorlesen und hier bei euch als Gemeinde Waldfriede einsetzen. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Gemeinde Waldfriede. Und der dich gebildet hat, Gemeinde Waldfriede. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Gemeinde Waldfriede, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam